Heute nach langer Pause mal wieder ein Solo-Podcast mit einem unserer Gäste der allerersten Stunde, dem Unternehmer, Investor, Gründer von Project A, Florian Heinemann.
Das ist so ein bisschen unsere These, dass quasi die Tools, die da oben drauf sind auf den ChatGPTs dieser Welt, dass die letztendlich auf 5 bis 10 Jahre Zeithorizont eigentlich commoditized werden und dadurch keine nachhaltige Wertschöpfung haben. Und genauso wie es ja letztendlich bei Google und bei Facebook basierten Tools auch war, die waren willfähriger Steigbügelhalter für Google in gewissen Regionen, um gewisse Produkte rauszubringen oder für Facebook auch. Und letztendlich haben sowohl Google als auch Facebook eben diese Tools oder die Companies am langen Arm verhungern lassen.
Ihr werdet euch wahrscheinlich fragen, warum unser Partner SalesViewer hier so oft im Podcast wirbt. Aber das ist relativ einfach zu erklären, denn wenn wir hier mittels Podcast Reichweite für SalesViewer erzeugen, dann besuchen natürlich auch hunderte von Menschen die Website von SalesViewer und SalesViewer kann dann mit dem eigenen Tool die Website-Besucher oder deren Firmen vor allen Dingen mit Klarnamen entschlüsseln. Also Podcast-Werbung führt zwangsläufig zu immer mehr Website-Besuchern und Website-Besucher lassen sich in Firmenklarnamen von SalesViewer entschlüsseln und zu neuen B2B-Kunden machen. Und natürlich, auch wir bei OMR sind sehr zufrieden mit SalesViewer, nicht nur als Kunde, sondern auch als Partner. Wir setzen deren Tool ebenfalls ein zur eigenen B2B-Lead-Generierung und entschlüsseln damit die Website-Besucher von OMR, OMR Reviews oder anderen Tochterfirmen. Man sieht einfach, wer eure Webseiten besucht hat und wofür sich potenzielle Kunden interessiert haben. Neben uns, also OMR, setzen aber auch noch deutlich größere Firmen wie StepStone, Arvato Systems, Sport5, Talon One oder die Vodafone-Tochter Grandcentrix bereits auf SalesViewer und generieren damit täglich neue B2B-Leads. SalesViewer ist bekanntlich auf unserem hauseigenen Software-Bewertungsportal OMR Reviews das bestbewertete Tool in gleich 3 Kategorien und kann jederzeit kostenlos getestet werden. Wer also sehen möchte, wer auf der eigenen Website drauf war und diese Person dann am besten zu Kunden verwandeln möchte, der kann das alles kostenlos ausprobieren. SalesViewer.com/OMR.
Zurück zum Podcast.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Menschen, die diesen Podcast schon länger hören oder sich vielleicht schon länger für die deutsche Digitalszene insgesamt interessieren, denen muss man Florian Heinemann nicht groß vorstellen. Für alle anderen, die erst seit kürzerem dabei sind, der Florian ist Unternehmer, Mitgründer des VC-Fonds Project A, war zuvor am Aufbau von Rocket Internet, von Zalando, von Trivago, von vielen anderen Firmen beteiligt, auch unternehmerisch beteiligt an den jeweiligen Firmen und ist heute nicht nur einer der bekanntesten deutschen Digitalexperten, sondern klammheimlich auch der Mittelstandsversteher in Deutschland. Er sitzt in den Beiräten von Körber, von Dr. Oetker, von Fressnapf, einigen weiteren. Seit vielen Jahren, auch seit den ganzen Anfängen hier im Podcast immer wieder zu Gast. Jetzt längere Zeit nicht, zuletzt gemeinsam mit Sascha Lobo vor einigen Monaten, aber jetzt mal wieder der ganz große Solo-Rundumschlag mit Flo Heinemann zu all den Themen, die die Digitalwelt gerade bewegen. Von Zinsen über AI bis zur Frage, warum auf einmal sein Kopf auf so vielen Bannern drauf ist. Auf geht's!
Wie geht's dir, Flo?
Oh, den Umständen entsprechend gut, würde ich sagen.
Umstände heißt Rezession trifft euch oder was trifft dich besonders?
Ja, also ich glaube, nach 12, 13 Jahren Dauerparty in der Startup-Szene hat sich das so ein bisschen abgekühlt. Das ist wahrscheinlich auch nicht so schlecht. Und klar, das betrifft uns natürlich. Ne? Das ist weiterhin natürlich noch privat. Corona scheint ja so ein bisschen überwunden, aber so richtig dann halt doch nicht. Das ist natürlich auch jetzt, merkst du auch, finde ich jetzt bei den Kindern immer auch noch ein Thema irgendwo, ne, muss man sagen. Ich finde, du merkst schon, viele Krankheiten, geschwächte Immunsysteme scheinen irgendwie ihren Tribut zu zollen. So, also insofern ist
es irgendwas los. Die ganzen Startups, die jetzt in den letzten Jahren wahnsinnig gut gelaufen sind, im Sinne auch von Bewertungen, die kommen jetzt ja runter. Ist das was, also was du als aktiv täglich erlebst, dass du denkst, scheiße, meine ganzen Bewertungen, die ich in den letzten Jahren bezahlt habe, sind auf einmal weg? Oder sagst du, jetzt sind Investitionschancen, wir müssen jetzt dringend gucken, wo wir jetzt günstig reinkommen?
Ja, ich glaube, ein Stück weit natürlich beides. Ne? Also ich meine, für alle Leute, die halt ein bestehendes Portfolio haben, was größer ist als das, was du jetzt neu machst, hast du natürlich schon das Thema, dass immer die Frage ist, was sind adäquate Bewertungen? Ne, weil ich glaube, es ist völlig klar, dass das Bewertungsniveau im neuen eingeschwungenen Zustand geringer sein wird als das, was wir 2021, 2020 hatten. Die Frage ist nur, wo genau? Ne, da ist ja immer noch nicht so richtig klar, in welche Richtung das, in welchem Bereich sich das bewegen wird, auch je nach Vertical natürlich sehr unterschiedlich. Und die Frage ist eben immer, ich glaube, die Schwierigkeit ist immer, wenn du dich in diese Umstellungsphase, ne? Also sozusagen, wenn du dich in einem Regime bewegst, und wir hatten ja 2020, 2021 ein Bewertungsregime, auch wie man Unternehmen in diesem Regime quasi führt, und dann hast du halt eine schockartige Veränderung und jetzt hast du im Prinzip eine neue Art, wie halt auf Dinge geguckt wird, also nicht mehr nur Wachstum, sondern eben auch Marge, Weg zur Profitabilität, Kapitaleffizienz, also Dinge, die jetzt in 2020, 2021 keine Rolle gespielt haben, spielen auf einmal jetzt eine Rolle, ne? Und ich glaube immer, wenn du halt Unternehmen hast, die sich aus der einen Phase oder aus dem einen Weg, wie halt Firmen geführt werden und Wert generieren, in eine andere überführen, das ist natürlich immer die Schwierigkeit, sowohl für uns, ne, aber auch natürlich insbesondere für die Gründer und Gründerinnen, die das halt tagtäglich machen. Und dieser Anpassungsprozess an sich, der verursacht natürlich vielerlei Schmerzen. Ne? Bei uns ist das jetzt auf der Bewertungsebene. Was sind faire Bewertungen? Bei den Unternehmen siehst du das ja in der Anpassung der Kostenbasis, sowohl Personal, aber auch sonst. Also insofern, du hast immer in diesem Anpassungsprozess natürlich schmerzhafte Effekte. Ja? So, und die Frage ist eben, wie werden wir uns in Zukunft diesbezüglich aufstellen? Gleichzeitig stimmt das, ne? Du hast sicherlich eine Menge Investitionschancen, wobei die Investitionschancen, so nehmen wir es zumindest wahr, also dass das jetzt wirklich günstige Dinge sind, die hättest du jetzt eher in der späteren Phase, in der frühen Phase, sind eigentlich die Bewertungen in unserer Wahrnehmung gar nicht so wahnsinnig runtergekommen, ne? Sondern es ist immer noch so, dass erfahrene Gründerteams sehr attraktive Bewertungen kriegen können. Da ist eben so ein bisschen der Hype raus, dass jetzt diese Prozesse nicht innerhalb von einer Woche sich vollziehen, sondern dass du halt, so wie das im Prinzip 2018 und so weiter auch war, dass du halt wieder 4 bis 6 Wochen für so einen Prozess brauchst. Ja? So, also, aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt die Bewertungen in der frühen Phase auf einmal totale Schnäppchen werden.
Und in der späteren Phase?
Ja, in der späteren Phase hast du halt immer noch relativ geringe Aktivität. Ne? Das siehst du ja auch, wenn du dir irgendwelche Pitchbook-Daten anguckst und so weiter, dass einfach die Anzahl an Deals hat sich schon verringert und du hast natürlich weniger jetzt von diesen Softbank, Core2, Tiger Global, Mega-Deals zu Mega-Bewertungen. Ne? Und das treibt natürlich auch das gesamte Volumen sehr stark nach unten. Und du hast eben immer noch in der Later Stage ein geringeres Aktivitätsniveau, was sich einfach daraus erklärt, dass natürlich die Chance bei einem Frühphasendeal dann sozusagen in hinsichtlich einer attraktiven Bewertung in irgendeiner Weise sich gut darzustellen als Early-Stage-Investment, da hast du immer noch die Chance aufzuholen. Ne? So, wenn du aber natürlich ein Late-Stage-Investment zu einer zu hohen Bewertung tätigst, ist natürlich die Chance, das dann innerhalb der 3-4 Jahre, die du das dann noch hältst, als attraktives Investment zu gestalten, ist dann eben deutlich geringer. Deswegen sind die spätphasigen Investoren sind einfach ein Stück weit zurückhaltender, solange jetzt nicht klar ist, wie wird im Prinzip das neue Bewertungsniveau sein. Ne? Und das wird sich natürlich im Prinzip erst ergeben, wenn klar ist, wie wird das mittelfristige Zinsniveau sich einpendeln, weil das natürlich erhebliche Bewertungen haben wird. Und generell, wo ist sozusagen jetzt der neue eingeschwungene Zustand auch an den Kapitalmärkten? Und das ist eben ja immer noch unklar, würde ich sagen, aktuell.
Ist denn auch für euch ein Problem, frisches Geld zu bekommen, also dass ihr dann wieder investieren könnt?
Ja gut, wir haben ja gerade einen Fonds geraced von einem Jahr. Ne? Also insofern ist das eigentlich okay. Die Problematik entsteht eigentlich eher bei den frühphasigen Fonds, das ist jetzt nicht nur bei uns so, sondern generell im Bestandsportfolio, wenn halt dort späterphasige Runden stattfinden, weil natürlich frühphasige Venture Capital Fonds, das ist bei uns so, aber ist eigentlich auch bei allen anderen so, sind im Prinzip darauf ausgerichtet, 1-2 Runden anzuführen und dann bist du im Prinzip darauf angewiesen, dass halt Dritte kommen, die Bewertung setzen, aber auch einen relevanten Teil der Runde beisteuern. Also die Reservierungen, die du jetzt in einem frühphasigen Fonds kalkulierst, sind eben gar nicht ausreichend dimensioniert, dass du jetzt in der Lage wärst, ein gesamtes Portfolio mit einem internen frühphasigen Investorenkreis sozusagen, der in der Seed-Runde oder Series A eingestiegen ist, wir können gar nicht die Runden komplett machen in späteren Phasen. Das heißt, du bist auf
Aktivität auch durch späterphasige Investoren angewiesen und die ist gerade einfach ein Stück weit zurückhaltender, ne? Und deswegen siehst du eben jetzt gerade viele interne Runden per Wandeldarlehen, wo dann versucht wird, im Prinzip sozusagen auch die Phase, bis dann wieder wirklich Bewertungen, also externe Bewertungen reinkommen, diese Phase eben noch ein Stück weit zu strecken, ne? Aus zwei Gründen. Zum einen, weil du natürlich hoffst, dass die späterphasigen Investments wieder anspringen, also dass du einfach mehr Aktivität siehst, und zum anderen, weil du natürlich hoffst, dass sozusagen die längere Zeit dir dann die Chance gibt, auch mit der Firma in eine Bewertung reinzuwachsen, ne, die oberhalb dessen liegt, was die vielleicht in 2021 und 2020 bekommen haben oder zumindest auf dem gleichen Niveau. Ne, weil das muss man natürlich schon sagen, man kann schon davon ausgehen, dass jetzt in vielen softwarebasierten Geschäftsmodellen die Bewertungsansätze im Public-Markt eher bei der Hälfte liegen werden oder vielleicht noch weniger. Das heißt, du musst im Prinzip als Firma doppelt so groß sein, um die gleiche Bewertung zu rechtfertigen. Das heißt, je mehr Zeit du hast, da reinzuwachsen, desto besser ist es. Und ein anderer Faktor, der natürlich zu einer längeren Runway bis zur nächsten Runde führt, ist dann eben, dass die Firmen, haben wir ja schon kurz angesprochen, eben ihre Kostenbasis reduziert haben, insbesondere auf der Personalseite. So. Was grundsätzlich, darf man auch nicht vergessen, eigentlich ja keine ungesunde Entwicklung ist. Weil man muss eben schon sehen, in den Jahren, jetzt gerade 2020, 2021 hatten wir viel weniger Abschreibungen als sonst, ne, in der gesamten Branche. Und eigentlich hast du ja schon bei einem frühphasigen Fonds zwischen 10-20% Abschreiber. Das ist eigentlich relativ normal und auch nicht so ungesund, ne, weil das im Prinzip dazu natürlich führt, dass die Ressourcen, auch die Investmentmittel, sich eben auf Themen konzentrieren, die tendenziell eine höhere Wertsteigerung nach hinten raus haben.
Ihr hattet ja auch irgendwie, wo du es gerade sagst, vor ein paar Tagen eine Abschreibung, auch einen Speziallieferdienst, den ihr mitgemacht hattet, da konnte man jetzt nachlesen, dass der jetzt eingestellt wird, ne?
Genau. Und und das ist eben genau so ein Thema, ne? Du hast jetzt natürlich im ganzen Bereich Lebensmittellieferung, hast du gerade massiven Gegenwind. Ne? Ob jetzt zu Recht oder zu Unrecht, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber es ist natürlich schon so, dass Leute einfach in dem Bereich jetzt gerade sehr zurückhaltend sind. Und in dem Bereich eine Finanzierung überhaupt zu bekommen, ist nicht so leicht. Ne? Und das muss schon sehr stark eben von Bestandsinvestoren
getragen sein. Wie läuft das denn? Also sitzt ihr dann zusammen mit dem Gründerteam und sagt, lass uns mal die Zahlen angucken. Man bräuchte da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, denken wir jetzt was aus, 3 Millionen. Und sagt ihr, das können wir eigentlich nicht mehr machen. Das ist für uns, wir sehen das nicht mehr. Das Risikoprofil ist zu hoch für uns oder das ist zu viel Geld oder wir glauben nicht mehr ans Geschäft. Und dann geht man aus dem Termin raus und sagt, dann müssen wir jetzt uns die Leute hier verabschieden und du müsstest jetzt irgendwie das Unternehmen runterfahren.
Ja, also das sind de facto halt nicht ein Gespräch, aber es ist natürlich schon so, dass du dann ein Gespräch führst. Du gehst ins Fundraising und sagst so, wir bräuchten wahrscheinlich die und die Größenordnung von Runde, damit das Sinn macht, ne? Also damit du eben nicht die häufig zitierte Bridge to Nowhere baust, ne? Sagst du ja quasi, wir brauchen mindestens, ne, um in deinem Beispiel zu bleiben, 3 Millionen Euro, was jetzt in so einem Modell wie Yababa wahrscheinlich nicht reicht, weil du da eben auch ein relativ kapitalintensives Modell hast, ne? Weil du hast Läger, die du betreiben musst und so weiter. Das kostet, ist natürlich was.
Ist eine Art Gorillas, nur halt für, ich glaube, arabische.
Ja, es ist eben genau kein Gorillas, aber das ist genau das Thema, ne? Der Riesenunterschied ist, sozusagen Gorillas hat ja den Anspruch gehabt, mal in 10 Minuten zu liefern. Realistisch ist wahrscheinlich eher 20 Minuten bis eine halbe Stunde aktuell, teilweise auch noch länger. Und das Logistikmodell, was bei einem Yababa zugrunde liegt, ist eigentlich eher einen Next Day, ne, vielleicht auch mal Same Day, aber eben nicht innerhalb von sehr kurzer Zeit, was natürlich die Logistikkosten ein Stück weit nach oben treibt und eigentlich auch eher ein Wocheneinkaufsmodell, ne, also mit höheren Warenkörben dahinter, also eher, es ähnelt eigentlich eher einem Picknick, ja, vom Logistikmodell dahinter und einem Einkaufsmodell dahinter, als jetzt einem Gorillas oder einem Flink.
Und eine Spezialisierung auf, glaube ich, arabische Lebensmittel, ne?
Korrekt. So, und aber auch das ist grundsätzlich natürlich kapitalintensiver. So, und wie läuft so ein Gespräch ab? De facto versuchst du mit dem Gründerteam eben eine Abschätzung zu haben, wie viel Geld werden wir noch brauchen, um 12 bis 18 Monate, weil weniger macht eigentlich keinen Sinn, zu laufen. Und dann gibt's in der Regel Commitments von den Bestandsinvestoren. Ne? Das heißt, dann sagen die Bestandsinvestoren, ich mache meinen pro rata, wenn eine 3-Millionen-Runde zustande kommt.
Also halt, pro rata heißt, ich ziehe
mit meinem Anteil mit, genau. Mit
dem Anteil, den ich an der Firma jetzt schon halte,
richtig,
investiere ich da weiter, ja.
Wäre ich bereit mitzuziehen, aber wir sind halt angewiesen auf einen Lead, der quasi die Runde anführt, ne?
Investoren und dann machen im Prinzip die Bestandsinvestoren mit. Und das ist eigentlich so der Standardfall im VC-Bereich, dass frühphasige Investoren die nächsten 1, 2, 3, 4 Runden, ne, ihr pro rata mitmachen. Aber du hast eigentlich, bist in der Regel eben so, sind die Fonds halt konstruiert, darauf angewiesen, dass du einen externen Lead hast, der das dann eben anführt. Und in einigen Ausnahmen, und das siehst du jetzt ja auch gerade, einigt man sich dann auch drauf, dass man vielleicht noch mit einer etwas reduzierten Runde die komplett versucht, durch interne Investoren abzudecken. Aber das geht natürlich nicht überall. Ne? So, und in dem Fall war es genauso. Das heißt, wir haben gesagt, okay, wenn eine Runde zustande kommt in einer beschriebenen Größenordnung, dann werden wir unser Prorata machen. Und dann muss man halt jemanden extern finden, der dann den Rest beisteuert oder mehrere Externe. So, und irgendwann kommst du dann natürlich an den Punkt, wo du sagst, okay, teilweise gibt es da nochmal so kleinere Zwischenrunden, weil man denkt, oh, die Chancen sind nicht so schlecht. Und irgendwann musst du dann halt in die Augen schauen und sagen, okay, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir noch so und so viel Zeit. Versuchen wir jetzt noch einen Notverkauf in eine gewisse Richtung? Und gibt sich halt einen gewissen Zeitrahmen, bis man dann eben auch Insolvenz anmelden muss. Ne? Oder häufig versucht man dann eben noch irgendeine Art von Asset-Deal hinzukriegen. Oder man geht dann eben irgendwann in die Abwicklung, weil du dann ja auch irgendwann Haftungsthemen hast des Managements. Ne? Also du kannst ja als Management nur so lange noch weiter operieren, solange du noch eine Fortführungsprognose hast. Und die ist im Zweifelsfall dann auch nachzuweisen, ne? Weil du sonst als Geschäftsführer ja in einer persönlichen Haftung bist.
Aber sind das dann so emotionale Momente? Also wo dann
absolut.
Der Gründer sagt irgendwie, das kann doch nicht wahr sein, da habe ich jetzt jahrelang dran gearbeitet und ich habe hier, wie viele Leute haben da gearbeitet zuletzt?
Ich kann es dir gar nicht sagen. Ich habe das Thema jetzt nicht betreut, aber klar, ne, du in der Logistik bist du ruckzuck bei dreistelligen Anzahlen, die da arbeiten. Und klar, das ist immer ein emotionales Thema. Absolut. Also, und man darf auch immer, ne, also auch hier war es dann so, bis zuletzt gibt es dann irgendwelche Investoren, wo du sagst, so, das könnte klappen, ne? Und das ist dann eben wirklich so ein 0 oder 1 Moment. Und dann muss man eben sehr eng gemeinsam abstimmen, wann sagt man jetzt wirklich jetzt, das war's jetzt. Ne? Also wir gehen jetzt morgen zum Insolvenzrichter. Und das versucht man dann eben, das ist in der Regel dann nicht der gesamte Investorenkreis, sondern dann hast du so die 2, 3 Lead-Investoren und mit denen stimmt man das dann eben ab und sagt, okay, morgen melden wir an.
Wie viel habt ihr jetzt dabei Yababa in dem Fall verloren?
Boah, also müssen mittlere einstellige Millionenbetrag ist das dann schon.
Okay. Ja.
Aber das ist auch nicht, ich glaube, das muss man natürlich auch, das ist halt Teil des Geschäfts. Ne? Also wenn du frühphasiger Investor bist, du verlierst halt bei 10-20% der Firmen, verlierst du halt Geld. Also machst du weniger, spielst du weniger zurück, als du investiert hast. Das ist komplett normal. Und ehrlicherweise ist das auch gar nicht so die entscheidende Frage. Und die entscheidende Frage ist ja eher, hast du halt die 3, 4 Gewinner in so einem Fonds?
Aber habt ihr auch, ne?
Also ich meine, die haben wir auch. Also insofern, und das ist ja eigentlich die relevante Frage. Das wäre so, weil du wirst häufig so nach, wie ist deine Quote des Scheiterns und so. Das ist jetzt keine irrelevante Frage, ne? Aber du kannst es in beide Richtungen interpretieren. Also wenn du jetzt eine ganz geringe Ausfallquote hast als Frühphaseninvestor, da kann man auch sagen, okay, dann machst du wahrscheinlich keine ausreichend risikoreichen Investments, ne? Weil wir sind ja ein Hit-Business. Das heißt, du musst auch gewisse Risiken gehen, um dann auch große Outcomes zu erzielen. So, und genau, bei uns ist eigentlich so, kannst du sagen, wir haben schon irgendwie um die 10% Gewinner drin, ne? Also wo du sagst, da kommen halt signifikante Outcomes raus.
Das Größte ist, was man also von außen zumindest so einschätzen würde, ist Trade Republic.
Von der absoluten Bewertung her schon, ja. Genau, das ist so. Aber du musst es ja immer mit dem Shareholding multiplizieren.
Also
da sind
hält man noch, ja?
Genau, und da sind wir natürlich jetzt bei einem Spryker zum Beispiel, haben wir halt ein relativ großes Shareholding. Also das ist zwar weniger wert als ein Trade Republic, aber ob das dann für uns weniger wertvoll sein wird, muss man dann letztendlich sehen. Ja, so, also
Trade Republic, lass mal kurz einsteigen, weil vor kurzem wurden da Zinsen eingeführt, also im Sinne, dass jetzt ja überall in der Welt wieder Zinsen eingeführt wurden, so auch jetzt bei Trade Republic war es trotzdem natürlich eine Big News, weil das ja die erste sozusagen Online-Broker oder jetzt demnächst ja auch Bank, die das so macht und so klar sagt, okay, komm hier, 2% sind es, glaube ich, gibt es jetzt wieder, was vielleicht so vorher schon was Neues ist. War das dann auch irgendwie mit einer Marketing-Idee von dir oder habt ihr da im Board gesessen oder wo kommt sowas her?
Nee, das hat sich das Management selbst ausgedacht, also Christian Hecker und Team kam da mit der Idee und sagten, wir können eigentlich den Kunden wieder Zinsen anbieten in einem relevanten Umfang und haben das dann super schnell umgesetzt und eben diese 2% angeboten und vor allen Dingen, das ist ja das Besondere hier, für Neu- und Bestandskunden, ne? Weil sonst hast du ja häufig, dann kommt dann, die kommen direkt und bieten 2,1, aber das ist dann eben nur für Neukunden. So, und das Coole eben jetzt hier ist ja wirklich, das ist für Neu- und Bestandskunden. Ja, so, und das haben die super schnell umgesetzt und ist auch eingeschlagen wie eine Bombe, ne? So, und akquiriert da fleißig Kunden und Assets under Management. Ich bin da so ein bisschen hinhergerissen, ne? Weil also die Deutschen haben ja quasi fast einen Fetisch mit Zinsen, ne? So, wo du sagst, eigentlich wäre es wahrscheinlich besser. Ich hoffe, dass du noch dann einige, sie würden halt einen Teil dieses Geldes irgendwie langfristig in MSCI World anlegen und einfach liegen lassen, ne? Weil tendenziell verdienst du damit keine 2% Zinsen, sondern 5-7. So. Also eigentlich wäre es schlauer, das zu tun, aber klar, ne? Also für Trade Republic an sich. Und natürlich auch für die Kunden ist ein sehr faires Angebot und das wird auch sehr fleißig genutzt, nach meinem Verständnis.
Und trotzdem, wenn man jetzt ein bisschen aufmerksam durchs Netz guckt, dann sieht man, du bist offensichtlich nicht nur für Trade Republic im Einsatz, sondern du bist auch für ein anderes Unternehmen aus deinem Portfolio sehr persönlich im Einsatz, denn man kann dein Gesicht als Investor auf zahlreichen Bannern gerade sehen. Für eine Vermögensverwaltung, glaube ich, wirbst du und da bist du auch beteiligt, ne?
Ja, genau. Also es ist ein Fonds 1 Investment bei uns, Liquid.
Also aus dem ersten Fonds von
Project A, genau. Erster Fonds Project A, genau. Und da bin ich auch Kunde, weil ich auch das ein gutes Produkt finde. Aber wie gesagt, unser Hauptwert ist ja Venture Success First. Und wenn die meinen, dass das was nützt, dass ich mich da auf dem Banner kleben lasse, dann mache ich das. Ne?
Also so, aber ich kann millionenfach im Netz. Also,
ich kann dir jetzt noch nicht sagen, ob das eine gute Idee war für Liquid oder eine schlechte, mich da als Testimonial zu verwenden. Aber nee, also wie gesagt, ich finde gerade die Private Market Produkte von Liquid sind sehr gut. Also machen ein gutes Private Equity, gutes VC-Produkt. Was ich auch persönlich.
Also redet ihr an Menschen, die größere Summen investieren wollen?
Genau. Also, es ist ja sonst nicht so einfach, in VC zu investieren oder PE. Und das geht jetzt eben da ab 100.000 Euro beziehungsweise ab 200.000 Euro. Das ist schon mal, das ist natürlich nicht komplette Demokratisierung, ne? Aber es ist regulatorisch das, was du halt gerade machen kannst. Das ändert sich vielleicht gerade, ne? Es gibt gerade Bestrebungen, dass eben auch kleinere Beträge oder Anleger mit kleineren Beträgen auch Zugang zu Private Equity und VC-Produkten bekommen. Was vermutlich gut ist, ne? Da muss man natürlich immer gucken, wie macht man das, dass man da, ne, das hast du ja im Kryptobereich gesehen, sozusagen, du brauchst natürlich schon, einerseits ist es gut, eine Regulatorik zu haben, die dann das öffnet. Andererseits muss man natürlich schon schauen, wie kannst du sozusagen dem kleineren Anleger Zugang dazu gewähren, aber gleichzeitig, dass sie natürlich auch ein seriöses Angebot da kriegen, ne? Weil ich bin großer Fan davon, also wenn du schaust, irgendwelche Endowment-Fonds in den USA oder die Ontario Teachers Pension Plan oder der Fonds der kalifornischen Feuerwehrleute und Polizei, also CalPERS, die haben alle eine große Private-Market-Allokation, also im Bereich insbesondere PE, aber auch eben VC. Davon profitieren die ja, ne, in ihren Rentenzahlungen oder die Endowment-Fonds der Unis. Ne, das führt mit dazu, dass sozusagen die US-Unis solche wahnsinnigen Ressourcen haben. Also insofern, es wäre, glaube ich, schon wünschenswert, wenn eine breite Bevölkerungsschicht Zugang zu diesen Themen hätte, weil es eben nicht so ist. Ne, teilweise heißt ja, VC macht jetzt nur reiche Menschen noch reicher. Wenn du aber guckst, ich meine, der Großteil der VC- und PE-Mittel, die ja Investoren, kommt ja nicht von irgendwelchen anonym reichen Menschen, sondern kommt von Pensionsfonds, die ja dann direkt wieder quasi auch Kleinstanlegern, ne, oder Kleinstprofiteuren, wie jetzt normale Lehrer, normale Feuerwehrleute, normale Polizisten, da fließt ja der Großteil der Returns hin, ne? Oder Staatsfonds, ne? Singapur ist einer der größten Anleger im Private Equity Bereich, Norwegen ist da sehr aktiv, in Deutschland nutzt das eben nicht, ne, für den oder wenig für jetzt den privaten Anleger. Insofern ist das schon begrüßenswert. Man muss halt nur sehr genau schauen. Es darf halt nicht wieder sowas passieren, wie jetzt, irgendwelche Lebensversicherungen mit 20% Abschluss kosten. Das ist dann natürlich für den Kleinanleger, sind das natürlich keine.
Aber Kleinanleger heißt immer noch hier, um als einmal klar zu sagen, eher so 100.000 Euro plus, ist ja kein, in dem Sinne kein richtiger Kleinanleger.
Das ist sozusagen jetzt bei Liquid ist das so, ne? Es gibt auch ein, zwei andere Anbieter. Aber es gibt eben jetzt Bestrebungen auf der regulatorischen Seite, das eben auch für noch
geringere Beträge zugänglich zu machen. Davon rede ich jetzt. Also ich glaube, die 100.000, 200.000er Grenze, das bezieht sich ja dann schon auf sogenannte semi-professionelle Anleger, ne, wo man jetzt einen gewissen Sophistizierungsgrad zugrunde legt. Mir geht es jetzt eher darum, wenn man dann eben wirklich diesen PE und VC-Markt nochmal weiter öffnet. Das, wie gesagt, ist regulatorisch angedacht, dass das passiert. Und da muss man, glaube ich, einfach schauen, dass
dann... Aber ist es richtig? Also muss es uneingeschränkt sagen, ist uneingeschränkt richtig? Ist das nicht irgendwie auch, wenn das gerade auch erzählt, jetzt gibt es da Verluste und jetzt kommen wir vielleicht in eine neue Phase, wo vielleicht das nicht mehr so gut läuft wie ein paar Jahre zuvor und dann kommen mal Leute auf die Idee und sagen, ich habe jetzt 5.000 Euro oder sowas und das ist für die sehr viel Geld und geben das da rein, am Ende dann in Strukturen wie jetzt eure. Würdest du das jedem empfehlen, bei euch zu investieren? Oder jetzt logischerweise bei euch ja, aber in dieser Welt?
Also grundsätzlich, wenn du in ein breit gestreutes Portfolio investierst, also auch im PE und VC-Bereich, also ich würde jetzt keinem Kleinanleger empfehlen, 5.000 Euro nur bei einem Project A zu empfehlen, ja, zu investieren. Das würde ich aber sozusagen jetzt bei Liquid oder das, was dann auch wahrscheinlich kommen wird für kleinere Anleger, das sollten, oder bei Liquid ist es so, es sind immer Fund of Funds, ne, wo du halt in einen Korb von VC-Fonds oder in einen Korb von PE-Fonds und zumindest mal die letzten 30, 40 Jahre, wenn das eine gute Selektion von PE-Fonds waren, hast du eigentlich in fast jedem Zeitfenster da eine sehr gute Rendite erzielt. Aber die Voraussetzung ist dafür natürlich auch, und deswegen ist es gar nicht so einfach, das eben gut zu machen. Die Leute müssen dann eben auch 18 Jahre dann dabei bleiben. Ne? So, also was du aber fairerweise bei einer Aktienanlage ja auch sein musst, ne? Da musst du eigentlich auch sagen, ich mache jetzt MSCI World und ich bleibe da über 10, 20, 30 Jahre investiert. Dann ist es eigentlich relativ egal, auch wann ich investiert habe, dann habe ich immer eine gute Rendite. Die Schwierigkeit entsteht ja auch in der Aktienanlage, eben auch darin, dass halt Personen oder Privatpersonen dann eben anfangen, das Geld da wieder rauszunehmen, dann fallen die Märkte, werden sie nervös und verkaufen. So, und man braucht, und die Private Markets haben natürlich einen großen Vorteil, dass du eigentlich dann in diesen Fonds drin bist, ne, und das Geld dann aber auch da letztendlich quasi gefangen ist, kann man sagen, oh, ist ja schlecht, ist ja illiquide, aber es führt natürlich auch dazu, dass die Leute dann eben auch über einen sehr langen Zeitraum dabei bleiben und das hat sich eigentlich in der Vergangenheit in fast allen Zeitfenstern, die man sich anschaut, hat eigentlich immer super funktioniert.
Weil wenn man jetzt auf diese Fondswelt drauf guckt, auch auf die VC-Fondswelt, da passieren ja schon ziemlich verrückte Sachen. Also ein Beispiel war jetzt der beste Fonds der Welt, vom Label her zumindest Sequoia, über Jahre so das Label, wo man dachte, mehr Premium geht gar nicht. Das wird aber einmal festgestellt, die haben auch bei Sam Bankman-Fried mit investiert, irgendwie ohne dann irgendwie geprüft zu haben, wo sie eigentlich reingehen. Gleichzeitig gibt es die andere Geschichte, auch ein anderes gutes Label, Andreessen Horowitz, gibt auf einmal ausgerechnet dem Typen, der mit WeWork voll vor die Wand gefahren ist, irgendwie, ich glaube, das größte Investment aller Zeiten, packen 300 Millionen oder sowas nur in dessen neues Startup hinein, diesem Adam Newman. Man sagt, okay, ist die Welt verrückt geworden? Warum machen diese Fonds das? Warum gehen die so viel Risiko?
Ja, also so ein Stück weit natürlich aus der Denke, die wir vorhin beschrieben haben, ne? Dass sozusagen, das ist halt ein hitgetriebenes Business. Also solange du in deinen Fonds eine ausreichend große Anzahl an Hits hast, wirst du eben auch in der Lage sein, die 2,5, 3,5, 3x eben Performance, also dreimal dein Geld, 2,5-mal dein Geld oder teilweise noch mehr, eben zu bekommen. Ich meine, Sequoia hat eben sehr konsistent gezeigt, dass sie das eigentlich über fast jede Fondsgeneration schaffen. Und da geht man natürlich auch teilweise außergewöhnliche Risiken, ne? Aber auch Sequoia hat ja nach meinem Verständnis auch gesagt, okay, hier bei dem Kollegen Friedman hätten wir vielleicht mal ein bisschen genauer hingucken müssen. Und das ist ja so ein bisschen das frustrierende Element in dieser Industrie. Wir befinden uns ja nie in einem eingeschwungenen Zustand. Das ist aber ja generell an den Kapitalmärkten so, sondern du hast ja immer Pendel, die schwingen. So, und wir waren halt 2021 oder 2020, als wir das Investment gemacht haben, da waren wir halt in der Phase, wo FOMO wahrscheinlich das dominierende Fear of Missing Out, das dominierende Investmentkriterium war oder Motivation. So, und da macht selbst ein Sequoia wahrscheinlich Fehler und macht eben nicht die Due Diligence und fordert auch nicht, und das ist ja ein riesen Kritikpunkt auch, fordern halt nicht die Governance ein von dem Kollegen Bankman-Fried, um dann eben vielleicht auch Dinge zu verhindern, ne? Sondern man hat da hatte der Gründer fast messianischen Status erreicht oder die Gründerin, ne? Häufig ja immer noch die Gründer und das ist eben auch nicht gut. Also Checks and Balances ist auch im VC-Bereich eine sinnvolle
Sache. Warum macht der Typ von der Mark Andreessen von Andreessen Horowitz dann, das war ja schon jetzt nach der Krise oder jetzt in der neuen Phase, in dem neuen Regime, wie du sagst, warum macht er dann nochmal so viel in diese neue Firma von dem WeWork-Gründer rein?
Ja, also auch da, ne? These ist ja quasi, der Typ weiß, ne, wie man Hype erzeugt und wie man sozusagen eine große Firma aufbaut. Er hat es geschafft, mit WeWork zumindest mal eine Marke zu generieren, hat natürlich viel zu viel Geld verbrannt, viele Fehler gemacht. Also wer die Dokumentation gesehen hat, die scheint auch so halbwegs Tatsachen zu entsprechen. Wahnsinn. Ich hätte es jetzt ehrlicherweise auch nicht gemacht, aber man kann natürlich schon sozusagen eine Motivation nachvollziehen, wo man sagt, okay, der Typ hat vielleicht aus seinen Fehlern gelernt, ne? Und er ist sicherlich schon jemand, ne, in der Denke, der in der Lage ist, einen Hit zu erzeugen. Ne? So, wenn man es schafft, sozusagen die positiven Elemente von diesem Menschen, von diesem Gründer zu nehmen und vielleicht die sozusagen negativen Themen, ne, also dieses Überschießen, irrationale Ausgabe, wenn man das schafft, das ein Stück weit zu containen, wie wir so schön sagen, dann kann das eine gute Mischung sein. Ne, so und wie gesagt, du redest ja immer von einem Portfolio, da sind da 30 Unternehmen drin und bei Andreessen wird wahrscheinlich schon an die Überzeugung vorgeherrscht haben, wir glauben an diesen Space, ne, du hast ja immer eine übergeordnete Hypothese, wir glauben, der Space ist interessant, wir glauben, der Typ kann einen Hit kreieren, wenn man die 3-4 Themen vielleicht als flankierende Leitplanken adressiert, bessere Governance, einen sehr guten CFO, der weiß irgendwie so, und dann kann das ja sogar funktionieren, ne? So, wie gesagt, für mich wäre es jetzt auch ein bisschen too much, ja, so, also die Kombination jetzt nochmal Immobilien mit dem Typen wäre mir jetzt too much. Aber es gibt einen ganz interessanten Podcast auch hier bei Andreessen Horowitz, wo man sich ein Gespräch von Mark Andreessen und dem Kollegen moderiert durch jemand Drittes anhören kann. So ein Mark Andreessen ist ja ein wahnsinnig schlauer Typ, ne? Das heißt, der überlegt sich dann schon sehr genau, was er da tut.
Wo er 300 Millionen rein investiert.
Aber klar, das ist natürlich auch ein Riesenfonds, ne? Das heißt, also Andreessen hat halt auch Milliardenfonds. Das heißt, damit die Meaningful Return für so einen großen Fonds produzieren können, müssen die große Wetten machen. Ne? So geht gar nicht anders. Da kannst du kein 10 Millionen Investment machen. Ne? Also bei der Fondsgröße ist ja ein mehrere Milliardenfonds, wo das jetzt rauskommt. Das heißt, du musst natürlich auch dann prozentual, ne? Also bei uns ist es auch so, wir investieren pro Thema, wenn es gut läuft, ist eigentlich unser Bestreben, 7,5, 8 bis 10% eines Fonds. Also bei uns werden das dann, bei einem 300-Millionen-Fonds ist das dann 30. Ja, wenn du halt einen 3-Milliarden-Fonds hast, dann bist du auch mal schnell bei 300 Millionen, die du auch dann investieren müsstest, dass sie das jetzt auf einmal getan haben. Ne, so, also normalerweise würde man versuchen, wahrscheinlich das eher so ein bisschen zu stagen. Aber wie gesagt, ich tue mich immer wahnsinnig schwer damit, jetzt irgendwie solche Sachen zu kommentieren und zu sagen, oh, das ist jetzt gut oder schlecht. Ich finde es gewagt, ne? Also, aber auf der anderen Seite, wir sind halt ein Hit-Driven Business, ja. So, und oder VC ist ein Hit-Driven Business. Das heißt, du musst auch gewagte Wetten eingehen. Und wenn 2, 3, 4 davon funktionieren, von den 30, die da tun, ne? Also noch schlimmer ist es ja, das siehst du ja auch bei einigen VCs, die versuchen dann sozusagen eher so konservative Themen in so einem Fonds und dann damit versuchen, das dann irgendwie abzusichern. Ich glaube, das funktioniert halt auch nicht so richtig. Also du bist schon, wenn du halt sagst, ich bin halt in einem hitgetriebenen Business, dann musst du natürlich auch hitgetrieben irgendwo oder hitpotenzialmäßig agieren. Und das haben die da sicherlich schon konsequent gemacht.
Unseren Partner Shopify muss ich niemandem mehr erklären. Wer E-Commerce sagt, der sagt häufig auch Shopify. Aber es gibt was Neues und darauf möchte ich euch gerne hinweisen. Und zwar insbesondere für diejenigen, die hier zuhören und die schon Shopify im Einsatz haben. Vielleicht kennt ihr die Möglichkeiten von Checkout Extensibility noch nicht. Wir setzen selber auch bei OMR Shopify ein, aber ich kannte auch Checkout Extensibility nicht. Es geht dabei darum, eure Checkout-Vorgänge, wie der Name schon sagt, zu personalisieren, zu optimieren. 14 neue APIs kann man da nutzen. Es gibt verschiedenste UI-Komponenten, die man aktivieren kann, die man einsetzen kann, um einfach dort besser zu werden. Und wer also Nutzer oder Nutzerin ist und genauer verstehen möchte, was es mit diesem Checkout Extensibility, mit diesem möglichen Umsatzwachstum, das man daraus generieren kann, auf sich hat, der findet Informationen zum einen unter shopify.de/editionsdigest, also Editionsdigest, ein Wort, shopify.de/editionsdigest. Dort steht ausführlich alles aufgeschrieben, inklusive Umsetzungstipps. Den Link gibt es übrigens auch hier in den Shownotes zum Podcast. Oder ihr trefft die Menschen hinter Shopify bei uns am 7. und 8. Mai auf dem OMR-Festival und sprecht sie dort an, und zwar gerne auf Unternehmens- als auch auf Einzelhandelslösungen. Behaltet im Kopf, unter Checkout Extensibility gibt es ganz viele große neue Möglichkeiten, besser zu werden. Also alle Infos unter shopify.de/editionsdigest in den Shownotes verlinkt oder bei uns am 7. und 8. Mai auf dem Festival. Zurück zum Podcast.
Wie ist denn das bei dem absoluten Hit-Thema der Stunde, also AI oder Künstliche Intelligenz im weitesten Sinne? Habt ihr das als Thema auch entdeckt und da auch euch schon sozusagen was ins Portfolio gelegt, in der Erwartung, dass es jetzt ganz groß werden könnte? Oder wie siehst du das Thema?
Ja, also sehr spannende Frage, ne? ChatGPT und DALL-E und was ist da, oder DALL-E oder wie auch immer, was da eben gerade so an Tools kommt. Also ist das jetzt sozusagen eine Source für neue Investments, ne? Also es gibt ja einige Themen, Jasper AI ist zum Beispiel in den USA ein gehyptes Thema, was quasi eine Art Layer dann auf bestehenden AI-Tools ist, ne? So, und unsere These ist eigentlich eher zu sagen, wir sind skeptisch, dass quasi Layer-Companies, die dann auf einer bestehenden AI oder auf bestehenden Tools liegen, dass das jetzt wirklich die großen Companies werden, also als Standalone-Company, ne? Sondern unsere These ist eigentlich eher, das werden eventuell eben Features, ne, die halt in bestehenden Tools integriert werden. Also dass jetzt beispielsweise ein Google in seinen Cloud-Stack oder ein Amazon in seinen Cloud-Stack oder ein Microsoft, ne, dass die dann eben die Anbindung an solche AI-Tools mit in ihren Cloud, in ihre Cloud-Tools mit integrieren. Und das Zweite, was wir eben sehen, und das ist eigentlich der Fokus, den wir jetzt haben, dass wir halt versuchen rauszufinden, je Funktion oder je Prozess, wie kann man eigentlich ChatGPT oder DALL-E, wie kann man das sinnvoll in seine Arbeitsabläufe schlau integrieren? Ne? Also das ist jetzt ein Thema, wo wir jetzt hier bei Project AI auch quasi in den einzelnen Teams schauen, wie können wir unseren Ventures dabei helfen, quasi eine sehr gute Nutzung von ChatGPT im Marketing, im CRM, auch letztendlich im Bereich Content-Erstellung, im Bereich Customer Service.
Aber das sind nur so indirekte Nutzungen.
Ja, aber ich glaube, das ist aus unserer Sicht zumindest der Kern, ne? Also, dass du da halt Market-Leading wirst, wie kannst du das eben schlau nutzen? Weil dass daraus jetzt große Companies entstehen, also, ne, wenn du jetzt ein Aleph Alpha hast vielleicht, ne,
also eine deutsche Firma,
wo man sagt, das ist jetzt die deutsche Antwort letztendlich oder die europäische Antwort.
Das deutsche OpenAI quasi.
Muss man sehen, aber das ist der Anspruch, ne, wo du sagst, die haben so ein Luminous-Tool, was quasi das Äquivalent ist zu ChatGPT. Das kann sozusagen ein spannendes Investment sein, ne, aus unserer Sicht. Aber jetzt das Tool, was da oben drauf sitzt, das ist eigentlich so ein bisschen vergleichbar. Wir sind ja hier ursprünglich mal Marketing-Podcast.
Ja.
Das ist für mich so ein bisschen so wie die Tools, die du eben hattest, um letztendlich Meta-Marketing besser, also Facebook- und Instagram-Marketing zu optimieren oder Google, ne? Wo du letztendlich sagst, es ist eigentlich nur ein Layer auf dem Google-Marketing-Interface oder auf dem Meta-Instagram/Facebook-Marketing-Interface, wo du sagst, keines dieser Tools ist eigentlich jetzt wirklich eine relevante VC-Firma geworden. Ne? Du hast so ein Efficient Frontier, das war so der erste Exit, $400 Millionen, ist viel Geld. Ne? Aber ansonsten hast du eigentlich in dem ganzen Google-Tool-Landscape-Markt und auch im ganzen Meta-Landscape-Markt hast du eigentlich wenig Firmen, die wirklich mehr als 100, 200, 300 Millionen, ne? Also so Firmen wie Marin zum Beispiel, kannst du dich vielleicht
Marin
noch
mal,
ne? war mal riesig, ne? Sind an der Börse vielleicht noch 100 Millionen wert. Also ne? und chronisch defizitär. Also du merkst eigentlich, und das ist so ein bisschen unsere These, dass quasi die Tools, die da oben drauf sind auf den ChatGPTs dieser Welt, dass die letztendlich auf 5 bis 10 Jahreszeithorizont eigentlich commoditized werden und dadurch keine nachhaltige Wertschöpfung haben. Und genauso wie es ja letztendlich bei Google und bei Facebook basierten Tools auch war, die waren willfähriger Steigbügelhalter für Google in gewissen Regionen, um gewisse Produkte rauszubringen, oder für Facebook auch. Und letztendlich haben sowohl Google als auch Facebook eben diese Tools oder die Companies am langen Arm
verhungert. Aber wer ist denn in der Rolle von Google und Facebook jetzt übertragen auf diese
OpenAI.
OpenAI, okay.
Ja, so, und auch OpenAI wird halt lernen, ne, wie diese Tools das machen und dann das als Features anfangen einzubauen. So, und deswegen, ich glaube, letztendlich, und die,
wir glauben eben, dass die Companies jetzt eben gewinnen werden, die besonders schlau sind da drin, diese Tools zu nutzen und möglichst schnell in ihre Arbeitsabläufe einzubringen. So, und da gibt es diverse. Ne?
Aber das heißt, am Ende sagst du auch, dann ist irgendwie AI in dem Sinne jetzt gar kein Investitionsfeld, in das man so jetzt als VC reingehen kann, weil OpenAI ist da die Basis, das ist, glaube ich, sogar eine Stiftung, also gar keine richtige Firma in dem Sinne.
Nach meinem Verständnis, das war mal so, aber das ist nach meinem Verständnis for profit
mittlerweile. Okay. Ja.
Also ich glaube schon, dass AI ein Investitionsfeld ist, absolut. Nur sozusagen dieser Layer, was du jetzt gerade häufig siehst, ist das ChatGPT-based, irgendeine Company, die halt eine Veredelungslayer ist auf ChatGPT oder auf OpenAI. Das ist keine Company. Also ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass Firmen, und das wird ja im Zuge dessen auch mitkommen, ne, die sozusagen einen proprietären Datensatz haben, das ist ja insbesondere das, was der Engpass ist. Es ist ja häufig weniger sozusagen die Methodologie da drum oder das tolle Machine Learning Model da drum, sondern wenn du eine Firma hast, die in der Lage ist, zum Beispiel jetzt im ganzen Manufacturing-Bereich gibt es einige sehr spannende Companies, die halt Maschinendaten, proprietär erhaltene Maschinendaten auswerten, damit schlaue Dinge tun, um eben im Prinzip die Produktion oder die Maschinenabläufe zu optimieren. Das ist eine Company, die ist AI-based, ne? Da steckt irgendeine Art von Machine Learning-Logik dahinter, aber die hat einen proprietären Datenzugang oder ein proprietäres Dataset und die sind halt vertikal quasi spezialisiert auf den Bereich Manufacturing. Das wäre jetzt eine AI-Company, die investitionsfähig ist, ne? So, aber oder ein VC-Case potenziell ist. Mein Argument gilt halt nur sozusagen für diesen Hype, den du gerade hast. Companies wie Jasper oder so, die letztendlich nur einen Layer auf Tools sind, die die eigentliche AI und das eigentliche Datenset zur Verfügung stellen.
Ja? Hast du diese deutschen Firmen, also so ein Aleph Alpha mal angeschaut? Also ich meine, das ist ja gerade das, was so am meisten mit gehypt wird in Deutschland.
Ja, also haben wir uns angeschaut in der früheren Phase und wäre mit Sicherheit auch ein gutes, das ist mit Sicherheit, was dann da letztendlich bei rauskommt. Das muss man sehen, ne? Das hängt ja auch von vielen Faktoren ab, wie die jetzt genau monetarisieren, ob das Luminous, heißt es ja, das wäre genauso gut wie ChatGPT, aber ob die es jetzt eben schaffen, das auch in die Vermarktung entsprechend reinzugeben, entsprechend zu monetarisieren. Aber das wäre mit Sicherheit ein Investment, das hätte man super machen können, ne? Weil das hat auf jeden Fall ein Outlier-Potenzial. Also das hat eben so ein Hit-Potenzial. Ob dann da wirklich ein Hit draus wird, das muss man dann eben sehen. Aber das wäre mit Sicherheit eine Firma, wo man sagt, also wenn man in eine deutsche AI-Firma investiert, dann wäre das mit Sicherheit eine, wo man super investieren kann.
Also, aber ihr habt noch jetzt da nichts gemacht als Fonds jetzt?
Nee, wir haben da bisher nichts gemacht. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir in so eine Art von Firma, also wir haben eine Reihe von, sagen wir mal, intelligenten Datenverarbeitungsfirmen haben wir investiert. Ne? Und da ist ja die Grenze zu dem, was ist jetzt AI und was ist intelligente Datenverarbeitung, ist ja fließend sozusagen, aber wir haben jetzt nicht bei Aleph Alpha investiert, nee. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir frühphasig, ne, das ist eben unser Fokus, also Aleph Alpha wäre jetzt auch für uns, selbst wenn sie unser Geld nehmen würden, was ich ja gar nicht weiß, ob sie das jetzt überhaupt noch im Rennen wären, aber wie gesagt, wenn, hätten wir da frühphasig investieren müssen, weil das einfach unser Investitionsfokus ist. Aber eine Firma, die, wie gesagt, häufig auch irgendeine vertikale Spezialisierung hat, die dort ein proprietäres Datenset hat, das ist mit Sicherheit etwas, was wir uns sehr genau anschauen würden.
Okay. Sag mal, ein anderes Thema, was jetzt ja auch irgendwie in der VC-Welt immer mehr zu hören ist, sind diese Climate-VCs oder Nachhaltigkeitsfonds. Also nicht im Sinne von, dass da nachhaltig investiert wird, das ist, glaube ich, generell in der Welt schon wünschenswert, aber das Thema, was ich meine, ist, dass man in Technologie investiert, die in irgendeiner Form, häufig auch Hardware, den Klimawandel bekämpft und da sich positioniert. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, da hast du schon mal gesagt, das ist gar nicht so einfach, weil es halt Hardware ist, weil es ganz andere Zyklen hat, da ist Regulierung ein Riesenthema, deswegen warst du da immer sehr zurückhaltend, aber mittlerweile sieht man es ja schon an allen Stellen.
Ja, also ich glaube auch, dass das grundsätzlich ist es, ne? Also die Hypothese ist jetzt, wahrscheinlich werden Technologien ein Bestandteil oder ein Teil der Lösung rund um das Thema Klimawandel sein, ne, wenn es da überhaupt noch eine Lösung gibt. So, aber es ist ja keine Alternative. Also wir müssen ja investieren in solche Technologien, die dann hoffentlich ein Teil der Lösung sind. Ne, so. Was halt unklar ist aus meiner Sicht, für welche Art von Themen ist halt VC das richtige Finanzierungsinstrument? Weil ich glaube, man muss ja eigentlich sozusagen dann von der, ja, Technologie kommen oder dem Geschäftsmodell kommen, das dahinter steht und sich dann überlegen, was ist die optimale Finanzierungsform für solche Themen. Und gerade bei Hardware, ne, hast du natürlich das Thema, dass du häufig noch 3, 4, 5 Jahre Entwicklungszyklen hast. Das haben wir auch gesehen, jetzt ist jetzt nicht Hardware, aber bei so einer Firma wie BioNTech, wenn BioNTech jetzt ausschließlich VC finanziert gewesen wäre, hätte BioNTech wahrscheinlich nie diese Erfolge erzielen können, weil du halt eine Familie brauchst, wie eine Familie Strüngmann, die halt sagen, die Strüngmann-Brüder, die halt sagen, wir finanzieren jetzt eben noch 4, 5, 6 Jahre Research. Uns ist auch egal, ob es jetzt irgendein Lead in der nächsten Runde gibt. Wir machen das einfach. Ne?
Die haben ja natürlich auch Milliardäre, das heißt, die haben genügend Geld. Ja?
Absolut. Bloß die Frage ist eben, man muss sich, glaube ich, schon sehr genau angucken, wenn ich jetzt ein 150 Millionen Euro Climate-Tech-Fonds bin, ne? Und ich will eher frühphasig investieren, wie funktioniert dann das Fondsmodell? Ne? Weil, sag mal, die These, warum wir jetzt, wenn wir frühphasig investieren, sagen wir jetzt schon, wir brauchen wahrscheinlich 20 bis 35 oder 25 bis 35 Firmen, ne? Um quasi eine ausreichende Chance zu haben auf diesen Outlier. Ja, so, weil du sagst, 10% vielleicht werden ein Outlier, wenn wir einen guten Job machen. So, wenn du jetzt die gleiche Logik ansetzt in einem Climate-Bereich, dann ist halt die Frage, kannst du dir überhaupt, wie viele Hardware-Investments kannst du dir überhaupt leisten, ne? So, um dann noch eine ausreichende Streuung überhaupt hinzukriegen. Und wenn du jetzt nur in softwarelastigere Themen investierst oder Themen, die so funktionieren wie traditionelle Software-Startups, hat das dann eigentlich den Impact, ne? Weil sozusagen das jetzt, ich sage jetzt mal, nehmen wir jetzt einfach mal ein Planetly, ne? Das ist ein nachhaltiges Startup, also die Firma hier von Anna Alex und dem Benedikt. Das ist sozusagen im Prinzip auch ein normales Software-Startup, was auch einen nachhaltigen Kern hat. Da ist das überhaupt nicht das Thema. Die Frage ist nur, wenn du jetzt sowas hast wie, keine Ahnung, Marvel Fusion, ne, wo du sagst, Fusionsreaktoren, wird sich vielleicht in 10 Jahren oder
Enpal oder Climeworks.
Ja, Enpal ist wieder was anderes. Enpal ist ja im Kern ein Händler plus ein Installationsbetrieb da dran. Ne, so. Ist ja an sich, die entwickeln ja keine eigene Technologie jetzt im Kern, sondern nehmen Hardware-Komponenten, die irgendwo anders herkommen, machen dann einen Software-Layer drauf. Das folgt, glaube ich, wieder, das ist wie eine E-Commerce-Firma letztendlich, ne, von der Logik. Das passt, glaube ich, auch wieder völlig okay in Impact-VC rein. Aber wenn du jetzt wirklich Hardware entwickelst, ist das natürlich schon was anderes. Und da kann es eben gegebenenfalls sein, dass wenn du da das falsche Finanzierungsinstrument wählst, zu kurze Vorlaufzeiten, Investoren, die eigentlich nicht in der Lage sind, 4, 5 Jahre Research zu finanzieren, dass du dann eben eine Brücke ins Nirgendwo baust, ne? Weil du dann letztlich eigentlich Investoren bräuchtest, die halt tiefere Taschen haben, die auch mal sagen, ich finanziere 2, 3 Runden komplett alleine. Ne? Ich brauche keine Validierung, die dann eben nach 18 bis 24 Monaten erfolgt, weil in dieser Zeit ist bei dem Climate Tech Hardware Startup noch gar nicht viel passiert. Das Einzige, was ich ja nur sage, ist, man muss einfach nur aufpassen, VC ist ja eher sozusagen ein Finanzierungsinstrument für eine absolute Minderheit der Firmen, die man da draußen hat. Und man muss halt aufpassen, dass man nicht mit dem Hammer durch die Gegend läuft, ne? Also der VC-Fonds jetzt als übertragener Hammer, und überall Nägel sieht, wo man draufhaut. Weil letztendlich, das kann ich schlichtweg zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beurteilen. Was ich mir nur vorstellen könnte, dass man eben für einen Teil dieser Climate-Tech-Startups, Klammer auf, gegebenenfalls auch für die dann wirklich den großen Impact haben werden, andere Finanzierungsformen, zumindest ergänzend auch noch benötigt. Große Family Offices à la Strüngmann, vielleicht auch sowas wie Sprint, ne? Also die Agentur für Sprunginnovation, zum Teil staatlich finanziert, ne? Research Grants. Also es gibt ja auch jetzt im Halbleiterbereich zum Beispiel, gibt es auch von der Europäischen Union teilweise so Förderschemes, die halt versuchen, europäische Souveränität ein Stück weit dann auch zu fördern mit öffentlichen Mitteln.
Vielleicht, glaubst du, dass das funktioniert?
Ja gut, in den USA ist es eben auch so, ne? Also eine DARPA oder auch das ganze US-Forschungssystem ist ja hochgradig staatlich gefördert, ne? Weil du, weil natürlich der Moment, wo dann kommerziell tickende Investoren in das System eingreifen, da sind Technologien häufig schon relativ weit fortgeschritten. Ne? Also es ist ja nicht so, das heißt ja häufig so, ja, der amerikanische Investor, der ist so wahnsinnig risikobereit und die packen dann halt Milliarden in irgendwelche Technologien oder weiß noch keiner so, wo der Hase langläuft.
nach meiner Wahrnehmung ist das so nicht richtig, ne? Sondern du hast da schon mit einer DARPA, was ja sehr stark auch mit dem US-Militär verbunden ist, verschiedene Ministerien geben dort teilweise Riesensummen in irgendwelche Basistechnologien. Ne? Das Internet ist ja letztendlich auch, also die Basistechnologie fürs Internet ist ja letztendlich auch aus einer staatlich geförderten Forschungsinitiative entstanden. Insofern ist das jetzt nichts Böses per se, ne? Weil sozusagen
Böse sowieso nicht.
Nein, aber privates Kapital ist eben häufig erst dann effizient, auch als Finanzierungsform zur Kommerzialisierung, wenn eben eine Kommerzialisierung absehbar ist. Ne? So, und wie gesagt, in den USA, ne, trotz der Tatsache, dass die Wahrnehmung immer so ist, ist alles so wahnsinnig unternehmerisch und so weiter, ist es eben nicht so, dass da es da keine öffentlichen Mittel in diesem System gäbe. Du brauchst natürlich eine faire Partizipation. Ne? Ich glaube, das ist eben wichtig. Und das siehst du auch häufig in den USA, dass viele der Dinge, die da mit öffentlichen Mitteln entstanden sind, auch mit Research Grant an den Unis, dass dann die Unis und zum Teil auch noch die Mittelgeber dahinter, wenn es dann zu einer Kommerzialisierung dieser Technologien kommt, dann partizipieren die eben noch mit. Ne? Ich sage ja nicht sozusagen, der Staat soll einfach mal investieren und dann, wenn es dann kommerziell wird, dann verdienen private Investoren und der ursprüngliche Inputgeber oder Geldgeber für die Technologien, der hat dann quasi da keinen Anteil dran. Das ist ja nicht das, was ich sage, aber man muss sich eben schon fragen, ob privatwirtschaftliche Investoren, wenn es noch unklar ist, wann es überhaupt zu einer Kommerzialisierung kommt und so weiter, ob das dann immer der beste Weg ist, um dann auch die Technologie wirklich voranzutreiben. Ja, und wie gesagt, und das müssen wir im Climate-Bereich sehen, aber damit ich hier auf gar keinen Fall falsch verstanden werde, es ist natürlich wahnsinnig begrüßenswert, wenn auch das Instrument Venture Capital dort mit appliziert wird. Man muss, glaube ich, nur genau gucken, was sind eben die Firmen, wo es wirklich passt und wo richtet es vielleicht auch eher Schaden an, als dass es nutzt.
Also, okay, jetzt haben wir über AI ein bisschen gesprochen als Investmentfeld und über Climate Tech, wo ihr jetzt bislang noch nicht aktiv geworden seid in der Form?
Doch, wir haben schon einige Sachen jetzt auch, wir haben jetzt schon auch in Themen investiert, aber eben eher Software, ne, die durchaus einen Impact-Fokus haben, absolut. Und okay, Schauen uns da auch regelmäßig Sachen an.
Okay, hast du den Ionos-Börsen, das war so der einzige in den letzten Monaten nennenswerte, in Deutschland zumindest, Tech- oder ja, Digitalbörsengang, hast du dir das wahrscheinlich angeschaut, ne?
Ja, klar. Also ich meine, United Internet ist ja auch, mit denen sind wir an ein, zwei anderen Stellen verbandelt. Atomai, hier ein ehemaliger Mitarbeiter von uns, der dort Marketingvorstand ist. Nee, also das ist...
Wo seid ihr verbandelt mit United Internet? Sind die bei euch im Fonds investiert?
Oder? Nee, die sind nicht bei uns im Fonds. Wir haben ein, zwei Co-Investments und auch der Zuständige, der auch dort für United Internet aktiv ist, ist ein Hamburger, der eben auch früher bei Otto gearbeitet hat, Martin Mildner. Mhm. Und mit dem stehen wir weiterhin im engen Austausch. Und ja, insofern verfolgt man das natürlich.
Ne? Aber der Börsengang, ich meine, am Ende Ionos, reden wir ja immer so ein Hosting-Unternehmen im weitesten Sinne. Also Webspace kann man da kaufen oder mieten. Der Börsengang sah eigentlich sinnvoll aus und auch irgendwie fair bepreist, aber trotzdem in den ersten Wochen jetzt ist man ein bisschen enttäuscht.
Ja, ich glaube, es ist halt, sie haben es halt versucht, an die Börse zu gehen ist, glaube ich, auch ein super Geschäft, um eigentlich an der Börse zu sein. Ne? Auch wieder Recurring Revenues, sehr gut vorhersagbar, sehr gute Margen. Also mich hat es auch fast ein bisschen gewundert, ehrlicherweise, dass sich der Kurs so entwickelt hat, weil, wie du schon sagst, im Vergleich zu auch Comparables wie jetzt GoDaddy und so weiter, fragt man sich eigentlich schon, warum der Kapitalmarkt das jetzt nicht besser beurteilt. Weil ich meine, das ist eine super Firma mit langlaufenden Verträgen, die sehr klar zeigen können, dass sie da gutes Geld verdienen, dass sie gut wachsen, die gut positioniert sind produktseitig, die executionseitig einen guten Job machen. Also so ganz, warum die Börse das jetzt nicht positiver gesehen hat, kann ich dir ehrlicherweise auch nicht sagen. Mich hat es ein bisschen gewundert. Ich fand super, dass sie das jetzt gemacht haben, weil jemand musste ja rausgehen. Und ich glaube, das ist sozusagen ein Geschäft, was eigentlich so klar gut beurteilbar ist, auch von Analysten, dass ich jetzt gedacht hätte, es wird besser. Vielleicht dreht es sich auch noch in der Wahrnehmung. Ich würde es denen sehr hoffen, weil ich glaube, die hätten das verdient eigentlich, dass sie nochmal einen höheren Börsenkurs hinbekommen. Und wie gesagt, also Börse ist ja ein Marathon, kein Sprint. Ne? Deswegen muss man wahrscheinlich nach ein paar Jahren mal gucken, wie stehen sie dann da. Also ich würde es der Firma sehr wünschen, weil es natürlich schon toll wäre, wenn eine Firma, Technologiefirma, die aus Deutschland kommt, ne, aus United Internet, Ralf Dommermuth rauskommt. Es wäre schon toll, wenn wir es schaffen würden, für solche Firmen die jetzt wirklich einen guten Job machen, wo du jetzt wirklich überhaupt nicht drüber diskutieren kannst, ob das ein gutes Geschäft ist oder nicht. Ne? Also es gibt ja so Diskussionen, Delivery Hero, ist das jetzt ein gutes Geschäft? Oder hier kannst du, glaube ich, nicht drüber diskutieren, dass das jetzt an sich ein gutes Geschäft ist. Es wäre natürlich schon toll, wenn solche Firmen dann auch am Kapitalmarkt hier attraktiv bewertet werden. Weil sonst haben wir natürlich das Problem, ne, dass eher solche Firmen dann eben schauen, gehe ich nach London oder gehe ich in die USA? Weil die wären jetzt ja auch groß genug, um in London an die Börse zu gehen oder in den USA, ne, muss man sagen. Also insofern, und es wäre natürlich für den Standort Deutschland, Börsenstandort Deutschland, schon schön und sehr wünschenswert, wenn solche Firmen hier an die Börse gehen und sich adäquat gecovert fühlen und auch adäquat bepriced fühlen. Deswegen hoffe ich mal, dass sich das in ein paar Monaten anders darstellt.
Hast du noch andere auf dem Zettel, andere Firmen, wo du das Gefühl hast, die könnten in den nächsten Monaten vielleicht an die Börse kommen, oder hast du irgendwas siehst, wo du besonders interessiert hinguckst?
Ehrlicherweise, also wir haben auch so ein, zwei Sachen bei uns im Portfolio, die jetzt vielleicht in London an die Börse gehen würden.
Sag mal, welche wäre das?
Also ist auch öffentlich, ne, Firma Zeps oder World Remit, also auch in diesem Remittance-Payment-Bereich.
Also das ist eine Überweisung von Geldern rund um die Welt.
Genau, also wo häufig Leute mit Migrationshintergrund in ihre Heimatländer Geld überweisen. Ne? Und die sind sehr stark, was Afrika als Zielland angeht, also wo quasi Menschen mit afrikanischem Migrationshintergrund quasi Geld dann dahin überweisen, ist ein sehr schönes Geschäft, total gute Margen. Die Leute machen das jeden Monat eigentlich einmal, gibt es eine Überweisung an die Tante, an den Bruder, an die Mutter. Und das eben für einen Bruchteil dessen, was du so mit Western Union bezahlt hast dafür. Das heißt, die Leute machen das. Es hat einen positiven Impact, weil da natürlich nicht 10% abgezogen werden Gebühren, sondern vielleicht 1-3% Gebühren, ne, über irgendwelche Währungs-, also da kommen halt von 100 Euro dann 97 Euro an und eben nicht 90 Euro oder 88 Euro. Insofern ist es eigentlich ein gutes Business. Und haben angekündigt, dass sie noch vor eben der Krise, dass sie an die Börse gehen wollen. Und ich denke mal, sobald das Börsenfenster wieder klarer auf ist, werden die sich halt an die Börse gehen.
Ah, da haltet ihr signifikant Prozente, ne?
Also für uns ist ja immer eine Frage zum Fondswert, ne? Das ist in unserem ersten Fonds, das ist ein 80-Millionen-Fonds. Ja, und das wird, wenn es ganz vernünftig funktioniert, sollte da schon irgendeinen zweistelligen Millionenbetrag für uns geben.
Okay. Und was noch für Firmen bei euch, die jetzt so demnächst Kandidaten werden?
Ja, also das hat man vielleicht auch gesehen, ne? Die Firma Comtravo ist ja dann verkauft worden an Trip Actions. Und Trip Actions ist Andreessen Horowitz, ne? Haben wir ja gerade schon dazu gesprochen. Auch eine Firma, die halt gesagt hat, dass sie grundsätzlich einen Börsengang considern. So, und wenn das Börsenfenster in den USA wieder aufgeht, auch für Firmen, die halt sozusagen, da muss man halt gucken, ne, wie receptive ist sozusagen dann die US-Börse für Firmen, die vielleicht noch nicht profitabel sind, aber ein sehr gutes Margenprofil haben. So, und das ist eben alles noch so etwas unklar. Aber ich
denke mal, wie ist denn der Erwartung für die nächsten, also wenn du jetzt, wir reden jetzt hier irgendwie Ende Februar 23, wann glaubst du, geht das so langsam wieder los?
Ich glaube, da jetzt Predictions zu machen, ist unseriös, ne? Weil es hängt ja einfach davon ab, wann glaubt der Markt, ist quasi die Decke an Zinserhöhungen erreicht, ne? Also da, und was wird dann erstmal das Zinsniveau für die nächsten paar Jahre sein? Weil dann macht es ja eigentlich erst Sinn, so eine Firma dann wirklich in Richtung Börse zu schieben. Und es gibt ja die ersten Indikatoren, dass vielleicht das Inflationsniveau jetzt nicht mehr allzu stark, also eher jetzt stabil bleibt, vielleicht noch ein, zwei Zinserhöhungen kommen und dann könnte es durchaus sein, dass das zum Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres wieder geht. Vielleicht geht es auch schneller, ne? Es hängt sicherlich auch ein Stück weit davon ab, wird es eine Einigung in der Ukraine geben? Was gibt es noch an Großwetterlage, die solche Themen eben beeinflussen? Und da kannst du schwer eine Prognose treffen. Aber ich vermute, dass eben, also die, wenn du mit Investmentbanken sprichst, die Pipeline an Börsenkandidaten ist voll, ne? Also du hast eine Reihe von Firmen, die wollen an die Börse. Du hast sicherlich auch eine gewisse Tendenz, auch nochmal ein Learning aus solchen Themen wie jetzt Stripe, ne? Wo es ja heißt, jetzt müssen die irgendwelche Milliardenzahlungen leisten für Mitarbeiteroptionen und haben letztendlich das Börsenfenster verpasst. Also es wird sicherlich der Druck kommen auch
von Seiten Investoren früher wieder an die Börse zu gehen. Das ist eigentlich auch ganz spannend. Also früher so ein Amazon oder so ist ja nach ein paar Jahren an die Börse gegangen. Die Firmen sind ja früher deutlich schneller an die Börse gegangen. Auch ein Google ist relativ früh an die Börse gegangen. Und so diese Tendenz, eher lange private zu bleiben, das hat sich ja so ein Stück weit entwickelt, auch über so Firmen wie Uber und so. Und es gibt jetzt sicherlich eher wieder eine gewisse Gegentendenz, ne, dass man sagt, eigentlich sollten Firmen wieder schneller an die Börse. Auch aus diesem Argument Corporate Governance, ja, also dass man sagt, in dem Moment, wenn du halt in die Börse gehst, dann hast du nochmal andere Anforderungen an Compliance und so weiter und so weiter. Es macht eigentlich Sinn, sich da frühzeitig darauf vorzubereiten. Es macht eigentlich Sinn, sich frühzeitiger zumindest sozusagen den Börsen, der Börsenscrutiny irgendwie auszusetzen.
Aber es war ja früher so, bis vor ein paar Jahren, dass die Firmen deswegen so lange privat gehalten wurden, weil die privaten Investoren eigentlich nichts abgeben wollten von dem Wertzuwachs. Also die haben gesagt, okay, bis die Firma 30, 40 Milliarden wert ist oder sowas, so nehme ich den Wertzuwachs alleine mit und lasse da die Öffentlichkeit, also Public, die Börsen nicht dran teilhaben. Und dann gehen wir mal irgendwann in die Börse und dann habe ich den Mega-Zuwachs und kann den dann irgendwie realisieren. Und jetzt
ja, und das andere Argument war natürlich auch so ein bisschen, ja, das hast du dann irgendwelche quartalsweise tickenden Börseninvestoren und die verstehen gar nicht die unglaubliche Weitsicht, die wir hier in unserer Produktvision quasi schon eingebaut haben und jetzt diesen kurzfristig tickenden Korinthenkackern wollen wir uns jetzt auf gar keinen Fall aussetzen. So,
und jetzt schwingt das Pendel wieder zurück.
So, und ich bin mal gespannt, wo wir da rauskommen werden. Ja, aber wie gesagt, vielleicht. Aber in den USA wird es wahrscheinlich zuerst losgehen. Ne? Wenn das Börsenfenster wieder aufgeht, wahrscheinlich dann zuerst in den USA. Das Börsenfenster ist ja auch nicht zu. Es gibt ja weiter Börsengänge, es gibt halt nur sehr wenige. Und ich denke mal, wenn so die ersten normalen Firmen erfolgreich an die Börse kommen, dann gibt es halt wieder den Lemming-Effekt. Ne? Wir sind ja das ist ja schon eine der wahrscheinlich ernüchterndsten Beobachtungen in diesem Finanzsystem oder Wirtschaftssystem. Es wird halt sehr lemmingartig agiert. Ne? Also in dem Moment, wenn jetzt die ersten Tech-Börsengänge an die Börse kommen, dann positive Erfahrungen haben, da kommen halt die nächsten. Wird halt direkt nachgeschoben. So, und weil so halt nun mal diese Welt funktioniert. Ne? So, wenn die Stimmung wieder besser ist, dann werden halt mehr Firmen an die Börse gehen, weil dann auch die Anleger auf einmal wieder in diese Börsengänge investieren. So, und dann hast du halt so einen selbstverstärkenden Effekt. Die einzigen, die sich dem halt so ein Stück weit widersetzen konnten, ist Porsche. Als Porsche kannst du halt immer an die Börse gehen.
Haben sie auch gemacht.
Haben sie auch gemacht. So, aber die wenigsten Firmen oder eigentlich gar keine wahrscheinlich hat ja irgendwie vergleichbare Eigenschaften wie Porsche. Ja, so. Aber ich hoffe sehr, ne, dass wir im Q4 vielleicht wieder sowas sehen werden in den USA. Es wäre super oder es wäre, glaube ich, sehr gut, weil wir natürlich schon als Tech-Ökosystem darauf angewiesen sind, dass diese Börsengänge funktionieren, dass sozusagen die Frühphasen-Investoren rauskommen, ihr Geld zurückspielen an die Investoren, die eine entsprechende Rendite haben. Das Venture-Capital-System funktioniert ja nur und kann ja nur dann weiterhin Innovationen produzieren, wenn auch die LPs ihr Geld zurückkriegen, ne? Irgendwann. So, gerade jetzt in der aktuellen Phase, ne, wo dann sozusagen die Bewertungen ja zum Teil dann korrigiert werden müssen oder so und die LPs ja eher eine schlechte Erfahrung gerade haben, auch in den Büchern, dem kannst du natürlich entgegenwirken, wenn da jetzt wirklich dein Cash zurückgespielt wird. Also insofern wäre das für das Ökosystem, wäre sozusagen eine Zunahme von Exits und insbesondere Börsengängen, was ja häufig die größten Exits sind, wäre natürlich schon total wünschenswert.
B2B-Verkaufsprozesse sind kompliziert. Nicht immer, aber ab und zu. Das weiß ich selber. Und genau hier will Along mit seiner Lösung ansetzen. Also E-Mail-Schleifen vermeiden, E-Mail-Ping-Pong vermeiden, dafür sorgen, dass Verkäufer verstehen, was die Interessenten intern so abstimmen. Vor allen Dingen dafür sorgen, dass die Materialien, die häufig solchen Mails angehängt sind, stets aktuell sind. Nur, wie kann das alles gehen? Was genau macht Along? Sie bauen sogenannte Along Spaces, also im Kern Digital Sales Rooms, in denen alle Materialien abgelegt sind, wo die ganzen Verkaufsschritte nachvollziehbar sind, wo bestimmte Menschen Zugang haben. Man muss nicht mehr in E-Mail zu, man muss einfach in den jeweiligen Along Space reingehen, den man mit seinem Kunden dann teilt. Entsprechend kann man auch sehen, wer wann im Along Space drin war, was sich angeguckt wurde, wo neue Details vielleicht hinzugefügt wurden. Die Kollaboration wird also viel, viel besser. Along funktioniert am Ende wie ein Co-Pilot, analysiert also auch das Engagement, das Engagement der Interessentinnen und Interessenten und stellt Empfehlungen für die nächsten Schritte zur Verfügung. All das kann man innerhalb von wenigen Minuten aufsetzen und direkt mit dem eigenen CRM verbinden. Along ist natürlich DSGVO-konform, wurde 2022 erst gegründet. Wir von OMR dürfen mit einem ganz, ganz kleinen Teil an Along beteiligt sein und Along ist zu guter Letzt der Nummer 1 Treffer auf OMR Reviews im Bereich Digital Sales Rooms. Wer mehr wissen möchte, alle Infos alongspace, ein Wort, alongspace.com/OMR.
Zurück zum Podcast. Sag mal, so zum Abschluss, wir hatten kürzlich einen langjährigen Weggefährten von dir im Podcast, den Christian Vollmann. Ja, ich glaube, ich kenne euch auch schon seit, weiß ich nicht, den Anfängen, 20 Jahre oder so. An der WU studiert und viele Sachen gemeinsam gemacht. Und der hat zu mir gesagt, er ist eigentlich total enttäuscht, wie sich das Internet entwickelt hat. Er war total begeistert von der Technologie Internet und von der ganzen Entwicklung. Und das war für viele Jahre, er dachte, da die Welt ändert sich zum Besseren und bis hin zum arabischen Frühling, wo er dachte, okay, jetzt geht da auch noch sowas hier, es wird alles besser. Und dann hat es sich in den letzten Jahren halt stark verändert. Er ist jetzt ja auch ein bisschen da raus und macht jetzt irgendwie tatsächlich auch Climate Tech Investment, hat er im Podcast erzählt. Ich meine, für dich ist es ja auch so eine mittlerweile schon lange Periode. Erlebst du das auch so, dass du sagst, es ist eigentlich, hat sich das Internet in den letzten Jahren zum Negativen entwickelt? Was mache ich hier eigentlich noch manchmal sogar? Oder was gäbe es alternativ? Oder siehst du es nicht ganz so extrem?
Ja, also ich finde super, was Christian da macht. Ne? Also ich meine, wenn der das Thema, ich meine, du hast ja im Podcast aber die ja ausführlich dargestellt, wenn die das hinkriegen würden, das wäre zum Beispiel, wo du sagst, so, das ist erstmal direkter, sehr, sehr, sehr positiver Beitrag auf die Klimabilanz. Ne? Also wenn das gelingen sollte. Also insofern, ich finde das super, was er da macht. Also ich bin schon, ich meine, das ist halt nur das Problem mit Technologie. Die hat halt häufig Auswirkungen in beide Richtungen. Ne? Sowohl Facebook hat wahnsinnig viele Menschen, auch Social Media hat wahnsinnig viele Menschen connected, ne? Arabischer Frühling und so weiter. Das wäre ohne Social Media nicht möglich gewesen. Gleichzeitig, die Steigerung von Loneliness und Depressionen bei Jugendlichen, ich sehe es ja auch in eigenen Kindern, ne, die jetzt von irgendwelchen Devices wegzukriegen, ist wahnsinnig schwer. So, und ohne jetzt irgendwie mit harten Verboten und Sanktionen arbeiten zu müssen. So, insofern, und das hat mit Sicherheit keine positiven Auswirkungen, ne, auch Computerspielen und so weiter. Also, das ist schon klar. Und das ist eben die Schwierigkeit. Aber deswegen darf man, glaube ich, die Technologie an sich nicht verteufeln, sondern ich glaube, man muss halt quasi die positiven Aspekte dessen stärken. Und es hat natürlich schon für wahnsinnig viel Wohlstand auf der Welt gesorgt und wird es wahrscheinlich auch weiterhin tun. Ne? Und dann ist dann natürlich die Frage, wie verteilt man den Wohlstand? Ist der gerecht verteilt? Und ne, dann kommt hier die ganze Steuerdebatte, die ich total nachvollziehen kann, wo ich sagen würde, wahrscheinlich sind die Profiteure von dem, was hier passiert, werden nicht ausreichend besteuert. Und Google entzieht sich den Steuerbesteuerungen, Apple entzieht sich der Besteuerung ja nicht nur in Europa, sondern auch in den USA. Und das ist nicht gut. Aber ich glaube, an sich ist das, was da passiert, schon grundsätzlich positiv. Und wir müssen halt sozusagen die positiven Aspekte davon stärken und wir müssen sozusagen in der Lage sein, als Gesellschaft für eine gerechtere Verteilung dessen, was da entsteht, zu sorgen und da werden wir auch in das Thema Steuern und eine andere Art von Besteuerung, glaube ich, nicht drum herum kommen, auch sicherlich eine schlauere Regulierung nicht drum herum kommen. Ne? Ich meine, das ist ja eigentlich immer die Reaktion, dass sozusagen Technologien, die einen positiven wie einen negativen Aspekt haben, dass man versucht, durch Regulierung, und das ist ja genau dann die urstaatliche Aufgabe, deswegen bin ich auch überhaupt nicht gegen Regulierung, sondern ich bin immer für eine schlaue Regulierung. Das ist auch das, was die EU gerade versucht mit dem Digital Markets Act und Themen, wo man eben wirklich sagt, okay, wie schaffe ich es, das ist ja genau das, ne? Wie schaffe ich es quasi, die positiven Aspekte digitaler Technologie für möglichst viele auf dem Level Playing Field verfügbar zu machen? Und wie schaffe ich es quasi, die negativen Konsequenzen dessen regulatorisch in den Griff zu kriegen? Auch Krypto, das gleiche Thema. Ne? Das hat sicherlich eine Menge positive Aspekte, aber du musst natürlich Betrug, Fraud, Fehlverhalten von Individuen, musst du halt regulatorisch in den Griff kriegen. Aber ich glaube, der richtige Weg kann halt nicht sein zu sagen, jetzt hat
haben viele dieser Technologien, die da entstanden sind, auch negative Aspekte und deswegen verfolge ich sie nicht, ne? Sondern ich glaube, das Leben wird ja durch Technologie tendenziell besser und wir müssen halt lernen, durch schlaue Regulation mit den negativen Aspekten sinnvoll umzugehen, ohne die positiven Aspekte davon zu sehr einzuschränken. Und wie gesagt, das ist ja, glaube ich, einer der Hauptlerneffekte, die wahrscheinlich eine Gesellschaft vollziehen muss. Wie schafft man das, genau diesen Spagat hinzukriegen? Und das wird eben nur gehen mit einer möglichst pragmatischen, möglichst ideologiefreien Debatte. Und das ist natürlich das, was ich häufig vermisse. Viele der Diskussionen, das ist auch ein Thema Energieerzeugung und so weiter, werden halt ideologisch geführt und nicht einfach mit nüchternem Blick drauf und zu sagen, okay, was ist jetzt hier gesellschaftlich das Beste, wie versuchen wir wirklich den Kuchen an Nutzen zu maximieren, und ich glaube, das wird halt die Kernaufgabe sein, ne? Und unternehmerische Energie, wie jetzt ein Christian das an den Tag legt, hilft dabei, und ich glaube, solchen Leuten muss man eher die Bahnen freimachen.
Aber siehst du das auch so, dass doch erstaunlich viele so alte Weggefährten mittlerweile den Weg in andere Bereiche finden? Ich habe jetzt einen Podcast gemacht mit dem Andreas Tümmler, wird dir auch noch was sagen?
Ja.
Legende der frühen Internetjahre, der jetzt, ich habe ihn getroffen, im letzten Podcast kann man es auch hören, auf dem Land in Hessen, und der macht jetzt eine große Whisky-Distillerie und also ist jetzt auch woanders angekommen. Dann gibt es tatsächlich auch viele, die jetzt irgendwie in Richtung Nachhaltigkeit, Climate gehen. Die Heilemanns beispielsweise, auch aus der Internetphase. Also schon gefühlt nimmt es zu, dass jetzt Leute aus der Generation, die wir auch kennen, so aus den frühen Jahren jetzt andere Sachen machen.
Ja, ist ja auch super. Also ich glaube, was ich nicht nachvollziehen kann, es gibt auch einige, die gar nichts mehr machen.
Gibt's auch einige.
Und das ist, finde ich, halt schade, ne? Weil das sind ja alles talentierte Leute. Und ich finde, du hast, wenn du halt gewisse Fähigkeiten hast, gewisses Talent und gewisse Ressourcen, hast du, glaube ich, die Verpflichtung, die irgendwie halbwegs sinnvoll zu nutzen. Ich fühle mich jetzt an der Stelle, wo ich jetzt hier bin, fühle ich mich zumindest sehr wohl. Mir macht das sehr viel Spaß. Ich habe auch den Eindruck, dass ich hier das eine oder andere beitragen kann. So, und wir werden sicherlich den Anteil von Klima sozusagen fokussierten Unternehmern hier, der wird hier auch nach oben gehen. Ja, das ist für mich relativ klar. Aber ich finde eigentlich jede Form von Unternehmertum, die jetzt in unser VC-Raster passt, die finde ich generell wahnsinnig fördernswert und gut. Ja, also ich würde jetzt für mich nicht in Anspruch nehmen zu sagen, ich würde jetzt nur Climate Tech machen wollen. Ich finde es eigentlich immer, jede Art von unternehmerischer Tätigkeit, die dazu führt, ein Unternehmen aufzubauen, was eine gewisse Größe und Relevanz hat. Und das ist ja auch nochmal wichtig. Der ein Aspekt von Impact ist ja auch letztendlich Relevanz. Ja, so. Und ich glaube, man muss immer aufpassen, dass man sagt, ich verfolge jetzt nur noch Impact-Unternehmen. Ich glaube, wichtig ist schon auch, dass man relevante Unternehmen hat. Wenn die auch Impact machen, ist das super. Aber für mich ist sozusagen in sich wirtschaftlich funktionierende Unternehmen, die eine gewisse Relevanz aufbauen, die ein attraktives Arbeitsumfeld bieten, die Kunden gute Produkte anbieten und die wirtschaftlich in sich Sinn machen und hier an diesem Standort Steuern bezahlen. Das ist für mich auch schon eine sehr, sehr positive Sache. Und ich habe das Gefühl, ja, dass wir hier regelmäßig an solchen Unternehmen mitarbeiten und ich da auch meinen Beitrag zu habe. Insofern, also ich fühle mich hier weiterhin sehr wohl, auch Project A an sich weiterzuentwickeln, daran zu arbeiten. Aber wie gesagt, ich habe den höchsten Respekt auch für die Kollegen, die da jetzt komplett sich um die Climate Tech kümmern, ob jetzt als einzelnes Unternehmen wie jetzt Christian Vollmann oder sozusagen auf Fondsebene wie jetzt die Heilemanns.
Also, eine gute Nachricht, wir werden noch und dann einige Podcasts mit dir hören können in Zukunft als Internet-Experte oder Internet-Investor und Beobachter und Analyst. In dem Sinne hoffe ich, dass dann du hier nicht nur den Wohlstand und die Sicherheit im Zweifel auch unseres Landes mit vorantreibst, sondern uns einfach erhalten bleibst. Danke dir.
Vielen Dank.
Kleiner Hinweis für die neuen Ziele. Und zwar Pipedrive kennen wir bei OMR auch sehr gut. Das CRM-System insbesondere für die Förderung des Wachstums kleinerer Firmen. Pipedrive ermöglicht es ganz einfach, den Überblick zu behalten über Vertriebsaktivitäten, Gespräche, Abschlüsse. Man verpasst keine Nachfassaktion. Pipedrive ist vor allen Dingen einfach zu bedienen, vollständig anpassbar auf die jeweilige Firma, auf die jeweiligen Teams und erstellt sehr hübsche visuelle Berichte. Darüber hinaus gibt es zahlreiche smarte Automatisierungen. Also geht zu pipedrive.com.
Podcast.com, um dort eine kostenlose 14-tägige Testversion zu starten. Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.